Gnade sei mit euch und Frieden von unserem Herrn Jesus Christus. Und damit sind wir schon mitten im Thema. Gnade, Evangelium der Gnade. Was soll das eigentlich sein? Das Wort Gnade kommt in unserem Wortschatz eigentlich nur noch selten vor. Jemand ist vielleicht ein begnadeter Sänger. Das heißt, er kann dann gut singen, mit ganzer Hingabe. Und jede Tätigkeit kann ja eigentlich begnadet sein. Kann irgendwie begnadet gemacht werden mit Hingabe, voller Begeisterung. Oder, falls ihr historische Filme mögt, da kommt es auch manchmal vor, da werden dann Herrscher mit eurer Gnaden angesprochen. Und das ist dann so eine Art Titel. Und Herrscher müssen ja auch irgendwie per Definition gnädig sein, also gut. Oder es muss irgendwie was mit Gnade zu tun haben, dass sie als gut gelten. Gnade scheint also wirklich etwas mit Gutsein zu tun zu haben. Und bei Gericht, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, da kann es den Fall geben, dass Gnade vor Recht ergeht. Dann wird jemand milder bestraft, weil irgendetwas zum Beispiel seine Tat abgemildert hat. Er hat es aus Not getan oder so. Dann kann Gnade vor Recht ergehen. Dann wird er nicht voll bestraft, wie er bestraft werden müsste. Und so ähnlich definiert es auch der Duden. Dort heißt es, Gnade ist die Gunst eines sozialgesellschaftlich oder ähnlichem höherrangigen gegenüber einem gesellschaftlich oder ähnlichem niedrigeren Rang stehenden oder Milde und Nachsicht in Bezug auf eine verdiente Strafe. In der Bibel finden wir so eine Definition auch, aber es kommt auch noch eine andere Definition hinzu. Gnade ist dann dort das verzeihende Entgegenkommen von Gott, sein wohltuendes Handeln. Und schon im Alten Testament war Gnade eine prägende Eigenschaft Gottes und ist dort auch als prägende Eigenschaft Gottes erkannt worden. Das hebräische Wort dort heißt dann Hesed und das kommt circa 200 Mal dann vor. So viel dann zum Thema rächender Gott, böser Gott. Gnade kommt auch besonders in den Gebeten Israels vor, dem Psalm. Und von Gott wird dort dann ein gnädiges Handeln erwartet und bezeugt auch. Er soll der Retter sein und er soll helfen. Und genauso gibt es aber auch ganz viele Stellen, in denen Menschen dann gnädig sein sollen. Sie sollen dann irgendetwas Wohltuendes tun und sie sollen Gutes tun, mitfühlen. Und das Thema des heutigen Abends ist jetzt Evangelium der Gnade. Habt ihr sicher auch auf den Flyern gesehen? Und Evangelium bedeutet gute Botschaft. Also ist das eine gute Botschaft der Gnade oder eine gute Botschaft des freundlichen Handeln Gottes? So könnte man unser Thema heute übersetzen. Und diese Kombination, Evangelium der Gnade Gottes, die kommt nicht so häufig in der Bibel vor. Aber wenn sie vorkommt, sind es meistens sehr spannende Stellen. Und ich möchte euch heute einladen, mit mir so ein paar Stellen dann davon mit zu betrachten. Eine von den Stellen, die wir heute uns anschauen wollen, ist zum Beispiel Lukas 4. Jesus ist dort in einem Synagogengottesdienst in seiner Heimatstadt Nazareth. Und er bekommt das Buch Jesaja gereicht und soll dort die Lesung machen. Das ist in jüdischen Gottesdiensten üblich. Da wird einer aus dem Publikum quasi herausgeholt und muss dort dann den Text lesen. Und der Prophet Jesaja kündigt dort an, dass ein Mensch gesalbt werden wird von Gott und dass er den Auftrag hat, Armen das Evangelium zu bringen, Gefangene und Blinde auf ihre Freiheit und ihr Sehen hinzuweisen und Sklaven zu befreien. Und das Ganze wird in einem Gnadenjahr Gottes geschehen. Und nach dieser Stelle, die Jesus vorliest, sagt er, dass er gekommen ist, um dies zu tun. Und die Leute in der Synagoge, so heißt es im Text dann weiter, sind erstaunt über dieses Evangelium der Gnade, was er ihnen zuspricht. Und Jesus tut auch das, was er ankündigt. Er sagt nicht einfach nur irgendwelche leeren Worte und lässt dann alles so, wie es ist, sondern er tut das wirklich, was er ankündigt. Er zieht durch Galiläa und heilt Kranke, weckt Tote wieder auf, vermehrt Brot und Fische, lässt Wasser zu Wein werden. Und das alles als kleine Zeichen der Liebe Gottes. Wegweiser, die noch zu einem viel größeren Zeichen hinweisen sollen. Und die sagen alle uns, Gott ist da, er sieht immer noch unser Leid und er hilft uns. Er ist der gute Vater, er weiß, was wir brauchen. Und Gott schwebt nicht irgendwo auf einer Wolke und ist ganz weit weg, sondern er ist für uns Mensch geworden und er kennt alles, was uns beschäftigt. Und kann jetzt Gnade wirken. Wir befinden uns gerade in der Fastenzeit. Das habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Die Fastenzeit endet auch bald. Und es ist nicht mehr lang bis Ostern. Knapp noch eine Woche. Und dann denken wir an den Tod von Jesus, denken an seine Auferstehung, an sein Kreuz. Und auf den ersten Blick scheint das jetzt nicht viel mit Gnade zu tun zu haben. Kreuzigung ist eine der grausamsten Hinrichtungsarten gewesen, die Antike kannte. Jesus wird bis aufs Blut geschlagen. Ein Mob will seine Hinrichtung und ruft es laut aus. Seine Freunde sind alle geflohen. Das klingt jetzt nicht nach Liebe, nach Gnade oder Versöhnung. Das klingt eher grausam. Und doch ist sein Tod am Kreuz das größte Zeichen der Gnade Gottes. Das Kreuz wirklich als Wegweiser zu der Gnade, die Gott uns geben will. Warum ist das jetzt aber so? Könnt ihr euch jetzt fragen. Und im Johannesevangelium im Kapitel 3, Vers 16 steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Gott schickt also seinen Sohn auf die Erde, um uns sein Wesen, seine Liebe zu zeigen. Jesus sollte die Menschen mit Gott versöhnen und ihnen sagen, dass Gott sie nicht vergessen hat, dass er wirklich noch da ist und auch noch Wunder tut. Und das stieß den Mächtigen damals wirklich auf und sie verurteilten ihn dann zum Tod. Aber nicht nur die Mächtigen, sondern auch die Menge rief, kreuzige ihn. Und gerade für uns und auch für die, die damals Kreuzige gerufen haben, hat Jesus gelebt und ist aber auch gestorben. Ohne sein Leben wäre dieser Tod sinnlos geworden, das Leben schon als Zeichen dieser Liebe, der Tod dann noch als viel größeres Zeichen dieser Liebe. Und Gott hat jetzt wirklich die Welt so geliebt, dass er seinen Sohn am Kreuz sterben ließ. Und während Jesus starb, zerriss laut den Evangelien der Vorhang im Tempel. Also der Vorhang, der das Allerheiligste im Tempel abschirmte, wo nur der Hohepriester hin durfte. Und das ist auch ein Zeichen dieser Liebe Gottes. Der Vorhang ist zerrissen, niemand trennt uns mehr von Gott, wir können zu ihm kommen. Jesus ist aber auch ein bisschen als Vermittler eingesetzt worden. Und obwohl wir eigentlich sterben müssten, weil wir so viel Schuld auf uns geladen haben, weil wir vielleicht auch uns zu diesem Kreuzigeruf hätten verführen lassen, weil wir auch für diesen Tod gewesen wären, trotzdem liebt uns Gott so, dass er durch Jesus uns diese Vermittlung gegeben hat, dass wir zu ihm kommen können. Wir hätten den Tod verdient, doch Jesus hat ihn für uns auf sich genommen, ist gestorben. Durch sein Sterben am Kreuz hat der Tod nun keine Macht mehr über uns. Denn wenn wir an Jesus glauben, dann sterben wir nicht mehr für immer, sondern werden ewiges Leben bekommen. Also auch wieder ein gnädiges Zeichen, was Gott uns gibt. Und das ist auch Gnade, dass Gott sich wirklich auf diesen Handel einlässt. Gott lässt das zu, dass jemand anderes stellvertretend für uns diese Sachen bewirken kann. Dass jemand stellvertretend für uns sterben kann, damit wir zu ihm kommen können. Und vielleicht kennt ihr das auch, für das Füreinanderbeten. Wir haben vorhin schon für einige Projekte hier gebetet. Und auch da können wir Stellvertretung üben. Da können wir aus Gnade für andere eintreten, können für die beten und können so vor Gott treten, gemeinsam und füreinander einstehen. Und das hat auch Jesus durch seinen Tod bewirkt. Der Weg zu Gott ist frei und durch Jesus hat Gott uns wissen lassen, er ist noch da, er bewirkt Wunder, wir sind nicht allein. Das Kreuz wird so zum Zeichen der Wahrheit seiner Liebe. Einer Liebe, die auch heute noch für uns gilt. Das ist Gnade. Und jetzt könnten wir uns eigentlich in unserem geistlichen Lehnstuhl zurücklehnen, könnten sagen, ist ja alles toll, Gott hat jetzt alles für uns gemacht, wir müssen nichts mehr machen, ich glaube an Jesus, bin ich eh fein raus, ich muss gar nichts mehr machen. Und ich glaube, dass gerade wenn wir uns dann in diesem geistlichen Sessel da bequem gemacht haben, uns schön zurückgelehnt haben und gesagt haben, ach schön, alles ist getan, ich muss nichts mehr machen, dann spricht uns der Predigttext an, den ihr auch in den Flyern findet, den Paulus zu einer Gemeinde in Ephesus sagt. Und es ist nicht irgendeine Rede, er hält nicht irgendeine Predigt, sondern es ist seine Abschiedsrede. Er weiß, dass er bald in Jerusalem gefangen genommen werden wird und dort in Rom hingerichtet werden wird. Und in dieser Abschiedsrede in Apostelgeschichte 20:24, da spricht er einen entscheidenden Satz, der uns aus dieser Lehnstuhlhaltung dann quasi hinaus katapultiert. Doch mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat, das Werk, anderen das Evangelium der Gnade Gottes zu bringen. Ich wiederhole das nochmal. Doch mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat, das Werk, anderen das Evangelium der Gnade Gottes zu bringen. Leben. Diese Zeitspanne zwischen Geburt und Tod, in einem Lebenslauf in Zahlen und Fakten gepresst. Was steht aber hinter diesen Zahlen? Wer ist dieser Mensch, der sich dort präsentiert? Was sind seine Ziele und Wünsche? Was wollte Paulus zum Beispiel machen, bevor er starb? Was hat er noch erreicht? Was ist vielleicht nicht mehr erreicht worden? Manchmal schaue ich mir Fotos aus meiner Kindheit an und vergleiche sie dann mit dem, was ich jetzt bin. Und was verraten mir eigentlich die sich ändernden Gesichtszüge auf diesen Bildern oder wenn ich mich jetzt im Spiegel anschaue? Pläne, die ich hatte, die durchkreuzt wurden. Erwartungen, die sich erfüllten oder die auf Enttäuschung oder auf die Enttäuschung folgte. Unerfahrenheit, die sich in Wissen oder vermeintliches Wissen gewandelt hat. Und hinter all denen stehen noch irgendwelche Lebensvorgänge, die ich eigentlich gar nicht durchdringen kann. Und andere wahrscheinlich auch nicht, die mich so ansehen. Die wissen auch nicht, was so hinter dem Leben steht, was ich führe oder was auch sie führen. Und ist ein Lebensziel eigentlich auch gleichzeitig das Ziel des Lebens? Wenn ich also einen tollen Beruf habe oder die passende Partnerin gefunden habe, dann ändert sich ja plötzlich alles. Mein Leben bleibt ja da nicht plötzlich stehen. Und es geht weiter, darüber hinaus, über das Ziel, was ich mir vielleicht gesteckt habe. Und in eine andere Richtung, als die ich mir vorgestellt habe. Was bleibt dann aber von diesem Leben übrig? Muss ich eigentlich nach mehr Macht, mehr Erfolg, mehr Anerkennung hetzen? Ist das vielleicht auch sinnlos? Wie nutze ich mein Leben? Und fülle ich mein Leben mit Gutem oder mit Negativem? Und Paulus spricht in dieses ganze Wirrwarr hinein, doch mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat, das Werk, anderen das Evangelium der Gnade Gottes zu bringen. Noch in Verfolgung und Tod will Paulus sein Leben nutzen, um anderen von der Liebe Gottes zu erzählen. Er hat Gnade erfahren und möchte anderen von dieser Gnade weitererzählen. Er kann nicht schweigen davon, wie die Gnade sein Leben verändert hat. Sie hat seinem Leben einen neuen Sinn gegeben. Und wenn das Leben ein Lauf ist, wie Paulus mal an einer anderen Stelle sagt, dann ändert sich jetzt plötzlich diese Strecke, diese Rennstrecke. Das Ziel ist nicht mehr das, was andere wollen, was die Gesellschaft mir sagt oder was Hollywood sagt, sondern mein Leben ist ganz anders. Es bekommt ein neues Ziel. Gott hat einen neuen Plan mit meinem Leben, mit eurem Leben. Das ist alles ganz individuell, dein persönliches Ziel, das du mit Gott gemeinsam entdecken kannst. Quasi Streckenverlegung aufgrund von Straßensperren. Alles wird da anders. Was hat Paulus jetzt aber erkannt? Wenn wir Gnade erfahren, ändert das unser Leben grundlegend. Und Christus lädt uns ein, mit ihm diese Gemeinschaft zu haben. Und das, obwohl wir es nicht verdient haben. Und es gibt in unserem Leben eine neue Richtung, wenn wir dieses Geschenk dann auch auspacken, dieses gemeinsam mit ihm sein. Wir gehören zu Jesus, treten mit ihm in eine Beziehung. Die alte Kirche nannte das in Gott sein. Er sagt, ich bin und wir sind dadurch auch. Und in seinem Ich kann unser Ich sich voll entfalten. Wir sind nicht mehr davon abhängig, was andere sagen oder von den Stürmen des Alltags. Wir sind kein Blatt im Wind mehr, sondern wir sind jetzt sicher in Gott. Was blind war, wird sehend. Was gefangen war, wird befreit. Was verwundet war, wird geheilt, wie das Jesus auch schon in der Synagoge in Nazareth gesagt hat. Gnade darf man sich jetzt aber nicht als Vitaminpille vorstellen. Wenn du eine Vitaminpille nimmst, dann musst du nicht unbedingt was an deinem Lebensstil ändern. Die kannst du einfach so nehmen. Gnade fordert dich aber dazu heraus, etwas anderes zu tun. Es geht darum, dass man nicht mehr in der Woche lebt wie jeder andere und sich dann am Sonntag Vergebung und Gnade abholt. Der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, viele von euch kennen den wahrscheinlich, nannte das billige Gnade. Gnade, die man einfach so zugesprochen bekommt, unbegrenzt, egal was man getan hat. Einfach billige Gnade. Und demgegenüber steht aber die teure Gnade. Und er schreibt dazu, teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Gnade ist also nicht irgendetwas, was ich mir nur sonntags abholen kann. Gnade muss gesucht werden, auch wenn ich sie unverdient bekomme. Warum ist diese Gnade teuer? Diese teure Gnade verändert deinen Lebensstil. Du siehst durch Gott dich und deine Mitmenschen anders. Und auch deine Umgebung wird sich plötzlich dann dadurch verändern. Und diese Gnade ist teuer, weil sie Gott seinen Sohn gekostet hat. Er kann sie dir nicht einfach so zusprechen, sondern er musste dafür seinen Sohn geben. Und Jesus hat durch seinen Tod die Menschen mit Gott versöhnt, in seine Familie hineingebracht. Und wir sind jetzt alle Geschwister geworden, in Gott. Deswegen sollten wir in den anderen auch den Menschen sehen, den Gott teuer erkauft hat, den, für den auch Jesus gestorben ist. Teure Gnade ruft dich also in die Nachfolge. Es macht keinen Sinn, stehen zu bleiben. Du musst jetzt Jesus nachgehen, weil dich seine Gnade verändert hat. Billige Gnade erlaubt dir, stehen zu bleiben. Teure tut es nicht. Jesus bürdet dir jetzt aber nichts auf, falls du gerade gedacht hast, oh nein, wieder so ein Zwang, irgendwas Unmögliches. Nein. Sein Gebot ist da, um dein Leben zu erhalten, es zu stärken und es zu heilen. Und in den Evangelien sagt Jesus selbst, dass seine Last sanft ist und nicht schwer. Darauf können wir vertrauen. Durch Gnade können wir mit Gnade Gnade bewirken. Durch die Nachfolge Jesu werden wir befreit zur Gemeinschaft mit Gott. Unser Leben wird durch das Wirken Gottes und seine Liebe allmählich verändert. Unser Leben kann jetzt selbst ein Zeichen für Gottes Liebe werden, wenn wir das zulassen. Gott zwingt dir auch seine Gnade nicht auf. Du kannst dich frei dafür entscheiden. Er möchte mit allen Menschen Gemeinschaft haben. Aber du hast immer wieder die Freiheit, Ja zu sagen oder es abzulehnen. Seine Liebe ist auf jeden Menschen ausgerichtet, egal was er geleistet hat. Du kannst unverdient aus Gnade Gemeinschaft mit ihm haben. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz dafür gesorgt. Du musst dich jetzt fragen, nehme ich das Gnadengeschenk an, packe ich es aus und lasse dadurch mein Leben verändern. Am Anfang der Predigt habe ich erzählt, wie Jesus in der Synagoge die Menschen mit Worten der Gnade überrascht hat. Und das Gute und vielleicht für dich auch jetzt Überraschende ist, wir dürfen selbst auch den Menschen solche guten Botschaften von der Gnade weitersagen. Wir dürfen auch für andere Menschen einstehen, für sie beten. Wir dürfen Licht in die Dunkelheit der Welt bringen, denn durch seine Gnade ist unser Leben verändert geworden und wir können auch Leben verändern dadurch. Du kannst dir jetzt vorstellen, dass du so eine Art Spiegel bist und du kannst die Liebe Gottes, die er dir gibt, zu anderen Menschen auch spiegeln. Du musst dafür aber den Spiegel erst putzen. Du kannst dann darin wachsen. Du kannst immer größere Flächen von diesem Spiegel frei wischen und dadurch immer mehr Licht quasi reflektieren. Mit jeder Aktion, die du tust, mit jeder Gnade, die du weitergibst, mit jedem Zeichen dieser Liebe, wächst dein Spiegel dann ein bisschen, weil immer mehr frei gerubbelt wird. Und wenn du mit anderen zusammen etwas tust, könnt ihr eine Spiegelkette bilden, könnt quasi das Licht des anderen immer weiter in so einer Kette fortspiegeln. Kennt ihr vielleicht aus dem Physikunterricht, da hat man dann manchmal auch mit so Spiegeln so Lichtexperimente gemacht. So ähnlich könnt ihr euch das vorstellen. Und wie kannst du jetzt aber zu einem Spiegel von Gottes Liebe werden? Wie kannst du selber dann da Aktionen machen, die dich zu einem Zeichen der Liebe Gottes machen? Wie kannst du jetzt ein Lichtträger werden, ein Symbol der Wahrheit seiner Liebe? Vielleicht mit 7 Vorschlägen, die ich vorbereitet habe. Erstens, du könntest helfen. Du könntest eine Liste aufschreiben mit Fähigkeiten, die du hast. Und du kannst schauen, wie du dadurch anderen Menschen helfen kannst. Und ich bin sicher, jeder hat irgendeine Fähigkeit, die irgendein anderer braucht. Zweitens, du kannst trösten. Trost ist etwas, was man nur schwer sich selbst geben kann. Wem kannst du also in deinem Umfeld trösten? Wo kannst du anderen Gottes Liebe zusprechen? Drittens, ermutigen. Gott ermutigt dich, mit ihm neue Schritte zu gehen. Und du kannst andere auch dazu ermutigen. Wem kannst du also dein Vertrauen schenken, ihn fördern und motivieren, sodass er ermutigt wird, neue Schritte zu gehen? Viertens, geben. Geben kann geübt werden, auch wenn es vielleicht am Anfang nicht so scheint. Du kannst überlegen, welche Sachen brauchst du nicht mehr und kannst sie verschenken? Was kannst du verleihen und hast die Gewissheit, dass du es wiederbekommst? Und die dritte Stufe wäre dann, was von all dem, was dir wirklich wichtig ist, kannst du abgeben, auch wenn es vielleicht manchmal wehtut? Fünftens, vermitteln. Wo kannst du Konflikte lösen helfen? In deinem Leben oder in dem vom anderen? Wo kannst du ein Vermittler sein und dadurch auch Liebe Gottes zeigen? Sechstens, loben. Lob ist wichtig für uns und wir brauchen diese gute Anerkennung anderer. Und wem kannst du heute ein Lob geben, das genau auf seine Persönlichkeit passt? Etwas Individuelles, mehr als nur ein toll gemacht. Siebtens, Gastfreundschaft leben. Wenn du in die Bibel schaust, siehst du immer wieder gelebte Gastfreundschaft. Jemand wird freundlich willkommen geheißen und bekommt alles, was er zum Wohlfühlen braucht. Wem kannst du in dieser Woche, in diesem Monat ein guter Gastgeber sein? Wer braucht deine Gemeinschaft? Ich wiederhole die Punkte nochmal kurz. Erstens, helfen. Zweitens, trösten. Drittens, ermutigen. Viertens, geben. Fünftens, vermitteln. Sechstens, loben. Und siebtens, Gastfreundschaft leben. Ich fasse nochmal zusammen. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn geschickt hat, um uns Zeichen seiner Gnade zu schenken. Trotz unserer Ablehnung. Gott will mit uns Gemeinschaft haben. Und er hat am Kreuz den Weg zu sich freigemacht. Ich muss mich dafür aber entscheiden und dieses Geschenk der Gnade annehmen und auspacken. Gnade ist nichts, was mich einfach unbeteiligt sein lässt, sondern sie verändert vollkommen mein Leben. Sie bringt mich in die Nachfolge und zum Handeln. Du selbst kannst ein Spiegel Gottes werden. Und ich kenne das auch von mir. Ich höre sowas dann in der Predigt und denke mir, ja, klingt eigentlich gut, müsste man auch machen, aber irgendwie tut man es dann trotzdem nicht. Und ich habe da kleine Denkhilfen jetzt mir ausgedacht. Es werden gleich Mitarbeiter durch den Gang gehen und werden euch kleine Kärtchen austeilen, wo die 7 Spiegelmöglichkeiten quasi noch draufstehen. Und ihr habt dann eine kleine Erinnerung, ist auch in der Mitte ein Spiegel. Ihr könnt euch überlegen, wo könnt ihr heute, diese Woche, diesen Monat diese Liebe Gottes spiegeln? Wo könnt ihr selber aktiv werden? Und ich möchte euch dann auch so viel Zeit geben, dass ihr dann drüber nachdenken könnt. Vielleicht, wenn ihr einen Stift habt, könnt ihr euch hinten drauf schon erste Pläne aufschreiben, wo da irgendwie eine Möglichkeit ist, dass ihr diese Liebe umgeben könnt. Und es wird gleich auch ein bisschen Musik gespielt werden. Und ihr könnt dann einfach mal so 2-3 Minuten überlegen, was kann ich umsetzen? Vielleicht, wenn ihr mögt, könnt ihr das auch mit eurem Nachbarn besprechen, falls euch das leichter fällt, dann irgendwelche Ideen zu bekommen. Ich möchte euch dazu ermutigen, nicht einfach billige Gnade stehen zu lassen, sondern dass ihr durch teure Gnade wirklich dazu bewegt werdet, Spiegel der Liebe Gottes zu sein. Amen.